Moin und herzlich willkommen zur Episode 125 mit Marit und dem Thema Ernährung als Gesundheitsfürsorge.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
So, herzlich willkommen bei Gesundheit to go. Ich habe heute zwei tolle Gäste im Interview, die sich gleich selber vorstellen werden. Das sind Niklas und Cyrus von Penn. Und was Penn ist und warum mir dieses Interview so ein riesengroßes Herzensanliegen ist, das erfahrt ihr gleich. Lieber Niklas, lieber Cyrus, toll, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und seid doch bitte so lieb, stellt euch unseren Hörer und Hörerinnen einmal vor.
Ich fange an. genau. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich bin Niklas Oppenrieder. Ich habe Medizin studiert in Göttingen und in Köln und habe jetzt, bin seit mehreren Jahren als Arzt und habe angefangen, dann damals in der Kinderheilkunde zu arbeiten. Mhm. Habe da, glaube ich, insgesamt 4 Jahre gearbeitet, meinem Facharzt da der Pädiatrie entgegengearbeitet und hatte mit Ernährung überhaupt nichts am Hut. Und dann kam eine Veranstaltung, über die wir sicher gleich noch reden, die relativ bedeutungsvoll war. Und danach habe ich entschieden, mich mehr dem Thema Ernährung zu widmen. Und daraus ist dann letztendlich auch PAN, also die Physicians Association for Nutrition, entstanden. Und für die bin ich jetzt seit 2 Jahren hauptamtlich tätig. Genau. Und neben dem Beruf bin ich Papa von 2 Mädels und wohne ganz spießig draußen im Grünen. Neben meinen Eltern. So viel zu mir.
Sehr schön. Freut mich sehr, dass du da bist. Dankeschön.
Okay, also ich heiße Cyrus. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir hier sein können. Das ist wunderbar. Ich studiere noch Medizin. Ich studiere im 4. Jahr, also jetzt im 9. Semester, was jetzt ja gar nicht so richtig stattfindet. Also es findet statt, aber es findet nur online statt. Also wir... Vorlesungen werden alle hochgeladen und so. Deswegen fühle ich mich gerade fast gar nicht als Student, weil ich gar nicht in die Uni gehe. Aber die Sachen werden alle hochgeladen, wir können uns die da angucken. Und ich habe, bevor ich Medizin studiert habe, ein paar Ausbildungen gemacht. Also ich habe eine Ausbildung zunächst im Rettungsdienst gemacht, zum Rettungsassistenten. Mhm. Und dann habe ich dann habe ich zwischendurch 2 Jahre Biomedizin studiert in Brüssel. Und dann habe ich noch bevor ich dann mit dem Medizinstudium weitergemacht habe, habe ich noch eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Mhm. Und Ernährung spielt eigentlich schon lange eine ganz große Rolle in meinem Leben. Ich habe früher ganz viel Tennis gespielt und so ein bisschen so semi-leistungsmäßig. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man besser werden kann, wenn man sich anders ernährt.
Ja.
Und dann hat das so angefangen, dass ich ganz viele Sachen ausprobiert habe und irgendwann... habe ich gemerkt, dass man sich auch wissenschaftlich damit beschäftigen kann und dass man dann vielleicht ein bisschen bessere Informationen bekommt. Und dann habe ich irgendwie auf dem Weg noch andere Leute gefunden, die das auch so sehen und die das auch so machen, unter anderem auch bei der ominösen Veranstaltung von der VegMed. Und da, da ist es dann dazu gekommen, dass sich einige Leute zusammengetan haben und eben eine Organisation gründen wollten, die sich mit sowas beschäftigt, die sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, auch aus medizinischer Sicht. Und dann fand ich das super und habe mich damit angeschlossen und habe dann auch PAN mitgegründet und bin seitdem sehr, sehr freudig mit dabei und mache verschiedene Sachen bei PAN und versuche im Moment so ein bisschen das zu jonglieren, das Medizinstudium gut über die Bühne zu kriegen und fertig zu kriegen und da irgendwie Sachen, das ist irgendwie manchmal viel Arbeit und das irgendwie zusammen hinzukriegen mit den PAN-Sachen und auch mit den privaten Sachen und mit Sport und Musik und sowas, was ich sonst noch gerne mache. Aber das bereitet mir große Freude. Schon lange das Thema Ernährung und innerhalb von PAN ist es irgendwie cool, viele Leute zu haben, die das gerne machen und die sich damit auch gerne wissenschaftlich beschäftigen und trotzdem irgendwie Spaß daran haben. Wissenschaft kann ja auch langweilig sein.
Ja.
Aber innerhalb von PAN macht das sehr viel Spaß.
Seid ihr so lieb, einer von euch beiden oder ihr beide? Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, wofür PAN steht. Wir wollen ja mit Gesundheit to go ein sehr breites Publikum ansprechen, also alle, die sich für Gesundheit interessieren. Vielleicht ist der ein oder andere darunter, der des Englischen jetzt nicht so mächtig ist. Mögt ihr noch ganz kurz sagen, wofür PEN steht? Einmal der Name und dann auch vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, wofür es inhaltlich steht. Also wir haben jetzt schon verstanden, Ernährung. Vielleicht könnt ihr das noch kurz für uns ein bisschen konkretisieren.
Ja, sehr gerne. Also genau, die Physicians Association for Nutrition, das heißt ja quasi die ärztliche Gesellschaft für Ernährung. Das haben wir unter anderem gewählt, weil das auch einfach ein schönes Akronym ist.
Genau.
Und weil wir andere Gesundheitsberufe oder Menschen in anderen Gesundheitsberufen ausschließen wollen. Also es geht uns auch darum, ein Netzwerk aus Gesundheitsberufen zu sein. Deswegen sollte man sich da nicht so sehr an dem Wort Physicians aufhängen. Aber das bedeutet es letztlich. Und unser Anliegen ist es, Ernährung deutlich zentraler in das Gesundheitswesen zu bringen und dort zu verankern. Aus Gründen, auf die wir sicher auch noch kommen, ist Ernährung ja enorm wichtig, sowohl für die individuelle als auch für die planetare Gesundheit. Und Ernährung spielt aber gleichzeitig im Gesundheitswesen und gerade bei uns als Medizinern eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Und so war es ja auch gut. Sirus hat aus anderen Gründen quasi sich früh mit Ernährung beschäftigt. Bei mir war es dann letztendlich irgendwo schon auch der Beruf. Aber in meiner Ausbildung zum Beispiel hatte ich nie was mit Ernährung zu tun. Und unter anderem, das wollen wir ändern. Also auf Ausbildungsebene, aber auch auf praktischer Ebene. Also auch das ist was, woran wir immer schnell stoßen in unserer Arbeit. Dass wenn man die Inhalte vermittelt, dass dann ganz oft der Einwurf kommt, dass es aber in der Praxis, in dem aktuell bestehenden System sehr, sehr schwierig ist, die Menschen, Patientinnen und Patienten in der Ernährungsumstellung wirklich erfolgreich zu begleiten. Und der dritte große Punkt, der da natürlich noch eine Rolle spielt, ist dann auch die gesundheitspolitische oder die politische Ebene allgemein. Ja. Das ist nämlich auch Ziel, dass sich dann all diese Menschen in Gesundheitsberufen, die sich wunderbar mit Ernährung auskennen, die das in ihrer Praxis verankern können, dass die sich auch bestenfalls dafür einsetzen, dass die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass, wie sagt man das immer, dass der gesunde Einkauf oder die gesunde Wahl quasi die einfachste Wahl ist, da draußen, wo auch immer, beim Supermarkt, im Restaurant, beim selber Kochen.
Da habt ihr euch viel auf den Zettel geschrieben, wenn man so diese drei Ebenen anguckt. Ja. Mich würde jetzt interessieren, ihr habt ja gerade beide schon von dieser ominösen Veranstaltung gesprochen, die VetMed war es. Das lässt ja schon darauf schließen, dass es vermutlich um eine vegetarisch-vegane beziehungsweise eine pflanzenbasierte Ernährung geht. Mögt ihr noch kurz was oder auch gerne länger was dazu sagen? Es geht um Ernährung, aber geht es speziell nur um eine Form der Ernährung oder soll das Thema Ernährung von allen Seiten beleuchtet werden?
Ja, also es geht für mich und auch für uns als Verein generell um Ernährung. Und es stellt sich eben heraus, wenn man sich mit dem Thema Ernährung generell beschäftigt, dass die aktuelle Evidenz eben sehr stark darauf hinweist, dass eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung the way to go ist. Also dass das die Art und Weise ist, wie sich fast alle wahrscheinlich mit kleinsten Ausnahmen sehr, sehr gesund ernähren können und wo es den Leuten extrem gut geht. Ja. Es gibt vielleicht irgendwie wirklich super wenig Leute, die haben krasse Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder sowas, aber für den Großteil der Bevölkerung ist eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung die Art und Weise, wie sie sich bestenfalls ernähren sollten. Und das kann verschiedene Ernährungsmuster beinhalten. Aber diese Ernährungsmuster, die sich eben immer wieder in den Studien zeigen, die sehr gesundheitsförderlich sind, die präventiv eingesetzt werden können, um Erkrankungen zu verhindern oder auch therapeutisch, um sie eben zu behandeln, wenn sie dann schon eingetreten sind, das sind eben pflanzenbasierte Ernährungsmuster. Sie haben das gemeinsam, dass sie Vollkorngetreide beinhalten, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen und Obst und Gemüse. Und das ist eben deswegen geht es bei uns um diese Ernährungsweise, weil die aktuelle wissenschaftliche Lage das so darstellt. Die muss natürlich immer wieder überprüft werden, aber die zeigt eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in diese Richtung.
Ja,
aber was wir so als Rahmen gerne aufziehen oder so als Beispiele sind zum Beispiel, ist so die Blue Zones Ernährung, die ja sehr, also wo man glaubt, es gibt ja so eine Übersicht über all diese Studien zu den Blue Zones und die sagen dann 95% pflanzlich und 5% tierisch ist quasi die Ernährung in den Blue Zones ungefähr und das Ganze natürlich sehr vollwertig, in den Blue Zones zusätzlich auch noch sehr lokal. Dann, woran wir uns auch orientieren, ist zum Beispiel die Eat Lancet Report, der ja quasi die individuelle und die planetare Gesundheit zusammenbringt. Die sprechen auch so ungefähr von 95% tierischen, 95% pflanzlichen Produkten. Die Kanadier haben zuletzt ihre Ernährungsleitlinien neu gestaltet. Und da ist auch, also wenn man sich den Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, ist es eigentlich eher so, dass der Klassiker, also vollwertig und pflanzlich, wie Eat Your Fruits and Veggies, dass es eigentlich noch viel, dass es immer mehr in diese Richtung geht, dass es immer mehr Evidenz in diese Richtung gibt und dass andere Ausformungen da nicht so erfolgreich sind. Ja. Und weil das so ist, und du hast ja genau die Veg mit angesprochen, da ist das Veg schon drin, beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit den Spielarten von pflanzenbasierter und komplett pflanzlicher Ernährung und entsprechend auch mit vegetarischer und veganer Ernährung. Und bekommen da natürlich auch, weil wir diese Muster, diese sehr pflanzenbetonten Muster eben zeigen oder vorstellen bei den Medizinstudierenden und Ärztinnen und Ärzten, oder die Wissenschaft dazu zeigen, bekommen wir natürlich auch dahingehend super viele Fragen zu veganer und vegetarischer Ernährung. Ja.
Jetzt ist es ja so, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo pflanzenbasierte Ernährung, sage ich mal, mehr ein Thema ist, gesamtgesellschaftlich gesehen, als vielleicht noch vor, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren, zumindest in der Wahrnehmung. Jetzt habt ihr beide gerade unabhängig voneinander gesagt, dass es tatsächlich in der Ausbildung zum Arzt, also im Studium, und auch dann, weiß ich nicht, unterstelle ich mal vielleicht nachher im Berufsleben, dass Ernährung eine untergeordnete Rolle spielt, was schade ist. Zwei Fragen sozusagen in einer. Warum ist das so, eurer Meinung nach? Und vor allen Dingen, wie ist die Reaktion auf euer Engagement aus euren eigenen Reihen?
Warum das so ist, da können wir jetzt
Theorien
raushauen.
Ja.
Ich glaube einfach, dass sich das über die Jahrzehnte ein bisschen so entwickelt hat und Ernährung ja auch immer noch als nicht so ganz greifbare Art der Prävention und Therapie gesehen wurde und irgendwie auch nicht so wissenschaftlich wie jetzt zum Beispiel die pharmakologische Therapie. Und das setzt sich einfach in den Strukturen fort dann. Also ich weiß nicht, wie dieser Grundstein zustande gekommen ist, aber letztlich hat man es nicht mehr in der Ausbildung und in der Praxis sowieso nicht. Und dann ist man einfach in der Mühle, in der Praxis. Also das dreht sich ja dann alles sehr schnell. Und dann hat man da erst recht keine Zeit mehr, würde ich sagen, mal den Kopf zu heben und die enorme Energie aufzubringen, um zu gucken, wie ich das in das bestehende System integrieren kann. Also das wäre so meine Theorie. Und dem gegenüber steht aber Gott sei Dank ein total großes Interesse. Also Sirus, kannst du gleich auch noch was zu sagen, wie du das empfindest in den Vorträgen. Aber gerade bei den Medizinstudierenden, also da sind die Türen sperrangelweit offen, die haben total Lust auf dieses Thema. Auch das Thema Lifestyle-Medizin und so weiter wird ja immer größer. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich eigentlich viele, zumindest im niedergelassenen Bereich, viele Ärztinnen und Ärzte danach sehnen, da wieder eher an die Ursachen zu gehen und da Möglichkeiten an die Hand zu bekommen, das umzusetzen, weil das natürlich alle schon, auch wenn sie es nicht im Studium gelernt haben, auf dem Schirm haben, dass bestimmte Lebensstil-Ausformungen einfach den Großteil unserer chronischen Erkrankungen, mit denen wir da zu kämpfen haben, bedingen. Und dass man die gerne angehen würde, aber das ist natürlich im Praxisalltag mit dieser gefühlten Übermacht, die einem da gesellschaftlich gegenübersteht, an dem entsprechend vorherrschenden Lebensstil, extrem schwierig, das anzugehen. Und das ist auch, finde ich, genau dementsprechend total nachvollziehbar, dass das eher verhalten oder nur punktuell passiert.
Also ich kann ihm nur beisteuern, was Niklas auch zu der ersten, was auch zu der ersten Frage gesagt hat. Ich finde vielleicht eine Sache, also wie das gekommen ist, ist wirklich schwierig zu eruieren. Ne? Irgendwie, wenn man sich überlegt, es gibt ja diesen berühmten Spruch, der jetzt schon oft benutzt worden ist, von Hippokrates: Lass deine Ernährung deine Medizin sein und deine Medizin deine Ernährung. Ne? Also irgendwie gab es mal das grundlegende Verständnis, dass wir mit Ernährung wirklich großen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können.
Ja.
Das hat sich irgendwie verloren. Wie das jetzt genau passiert ist, keine Ahnung. Dazu müsste man Medizinhistoriker wahrscheinlich fragen.
Ja.
Das wäre eigentlich ziemlich interessant, das mal zu besprechen. Aber was ich...
Schreib das mal auf.
Mach das mal. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben sogar einen ziemlich interessierten Medizinhistoriker bei uns an der Uni. Vielleicht frage ich ihn mal. Aber um wieder auf das Thema zu kommen, warum das jetzt so ist, ich glaube, dass das unter anderem mit der wissenschaftlichen Herangehensweise was zu tun hat. Also man hört oft, naja, es gäbe für Ernährung keine richtigen Beweise, es gäbe keine randomisiert kontrollierten Studien.
Ja.
Es gibt mittlerweile immer mehr randomisiert kontrollierte Studien, aber es ist einfach in der Ernährungswissenschaft sehr schwierig, randomisiert kontrollierte Studien aufzustellen. Also das ist natürlich für die Pharmakotherapie sehr viel einfacher. Man nimmt eine blaue Pille mit Wirkstoff und eine blaue Pille ohne Wirkstoff. Mhm. Dann weiß keiner, wo was drin ist. So kann man es machen. Außer natürlich, es gibt immer eine Person, die den Überblick behält über die Studie. Ne? Aber dann wissen sowohl die Ärztinnen und Ärzte, die es abgeben, als auch die Patientinnen und Patienten, die es bekommen, nicht, wo was drin ist.
Ja.
Wenn man das gleiche mit Kirschen machen will, geht das nicht, weil die Leute wissen, dass sie Kirschen essen.
Ja.
Und die anderen wissen auch, dass sie keine Kirschen essen.
Ja.
Und auch man sieht auch, ob jemand Kirschen bekommt oder nicht. Also deswegen ist es nicht so einfach. Aber man muss da nicht verzagen, denn es gibt zum Beispiel auch, und ich glaube, da würden die meisten Leute zustimmen, dass Rauchen ungesund ist. Wir wissen, seit den 1920er Jahren gibt es schon Evidenz, die zeigt, Rauchen ist ungesund und es ist verbunden, also es gibt eine Korrelation mit Lungenkrebs. Und mittlerweile ist diese Korrelation so stark, dass wir davon ausgehen, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht. Obwohl es interessanterweise keine so Goldstandard-Studien zum Rauchen gibt. Es gibt keine randomisiert kontrollierten Studien zum Rauchen, weil wir schon früh genug aus der anderen Evidenz wussten, dass das so schädlich ist, sodass es sich ethisch überhaupt gar nicht mehr die Frage gegeben hat, lassen wir jetzt eine Gruppe 10 Jahre lang rauchen? Und dann müsst ihr ja Leute nehmen, die vorher gemischt Raucher und Nichtraucher waren und dann sagen, okay, ihr raucht jetzt 10 Jahre und ihr raucht jetzt 10 Jahre nicht.
Ja.
Das kann man nicht machen. Und bei der Ernährung ist das eben auch sehr schwierig. Es gibt dann so Studien wie die Predimed-Studie oder sowas, die sowas versucht haben. Es gibt ja randomisiert kontrollierte Ernährungsstudien und auch die weisen immer mehr auf diese pflanzenbasierte, also vorwärtig pflanzenbasierte Ernährung hin. Aber das könnte auch ein Grund dafür sein, dass in der Medizin das so ein bisschen nicht so ganz ernst genommen wird, weil es eben vielleicht diesen einen Studientypus nicht gibt. Aber es ist auch gar nicht unbedingt notwendig, denn wir nehmen es ja auch ernst genug, dass Rauchen schädlich ist.
Mhm.
Ja, genau.
Ja.
Das vielleicht dazu. Und dann, wie es angenommen wird, also ich merke das ja, weil ich auch viele Seminare für PAN halte und ich merke, dass in der jüngeren Ärzteschaft und auch unter den Medizinstudierenden das total gut angenommen wird. Also es, generell ist das Interesse riesengroß am Thema Ernährung. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben bei sich selber auch einfach bemerkt, wenn ich mich anders ernähre, ja, bin ich körperlich leistungsfähiger, bin ich geistig leistungsfähiger, ich fühle mich vielleicht insgesamt einfach besser. Ich glaube, die Erfahrung haben schon viele gemacht, dass man irgendwas isst und sich danach schlechter fühlt. Das
ja.
ist eine sehr, sehr direkte Verbindung. Und ich glaube, dass immer mehr Leute wahrscheinlich auch einfach, also ich meine, das Internet ermöglicht einfach extrem viel. Wir können unsere ganzen, auch jetzt unter dieser Corona-Zeit, wir können unsere Seminare auch als Webinare halten. Ich glaube, es kommen immer mehr Informationen raus, die Leute sind total interessiert und es macht ihnen irgendwie Spaß, sich unsere Sachen anzugucken und unsere Informationen zumindest in Seminaren anzuhören. Da habe ich direkt Rückmeldungen.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch, mittlerweile haben wir auch einige Ressourcen online, die Leute sich durchlesen können und ich habe auch das Gefühl, dass das gut ankommt, dass man auch auf was zurückgreifen kann, wenn man jetzt nicht gerade sich live was anhört.
Ja.
Also ich bin da guter Dinge und auch aufgrund dieser positiven Rückmeldung eben, ja.
Jetzt habt ihr ja gesagt, es gibt so 3 Ebenen, wo PAN ansetzt mit seinen Angeboten. Das ist einmal die Ausbildung, das ist einmal die Praxis und das ist einmal die Wissenschaft. Um PAN noch besser zu verstehen, und ich habe mir ja dieses Interview auch gewünscht, weil ich ja selber pro pflanzenbasierter Ernährung bin und wir das hier in der Praxis, in der ich arbeite, ja auch, ich sage jetzt mal, propagieren und da gute Erfolge sehen, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Ich würde gerne nochmal, dass ihr näher darauf eingeht, was habt ihr sozusagen im Petto oder was bietet ihr an in diesen auf diesen 3 unterschiedlichen Ebenen? Wann kann man an euch herantreten, wenn man welchen Wunsch hat? Dass ihr einfach noch mal kurz ein bisschen erzählt über die Strukturen. Wer kann sich an PAN wenden? Was macht ihr? Du hast gerade schon gesagt, Sirius, dass es Seminare gibt und dass es was zu lesen gibt online. Einfach, dass ihr noch mal so ein bisschen uns in PAN reinholt.
Ja, sehr gerne. Genau, also die erste Ebene, auf der wir uns, würde ich sagen, aktuell noch mit deutlichem Fokus bewegen, ist quasi diese Ebene der Weiterbildung oder der Informationsweitergabe.
Mhm.
Und da gibt es zum einen unsere Website, auf denen stetig das Angebot an Informationen wächst zu, also es gibt zum Beispiel Factsheets zu einzelnen Erkrankungen und dem Einfluss von Ernährung und welche Ernährungsempfehlungen wir da für diese Erkrankung ableiten. Es gibt Informationen zu einzelnen Nährstoffen. Es gibt so eine Eingangsserie, die die Mechanismen von Ernährung und pflanzenbasierter Ernährung darlegt und so weiter. Und dann geht das, geben wir aktuell auch relativ viele, also früher waren es Seminare vor Corona, jetzt sind es genau, wie Sie es gesagt hat, Webinare. Das sind eigene Webinare von uns, aber auch Webinare mit externen Expertinnen und Experten. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, da kann man auf der Website auch einfach bei Events gucken. Mhm. Da steht eigentlich in den nächsten Wochen ständig was an. Besonders zu empfehlen ist sicher jetzt am kommenden Wochenende schon. Mhm. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Podcast so früh rauskommt. Wahrscheinlich nicht, oder?
Wenn ihr das wollt, schon. Ja, genau.
genau. Also am 1. Mai-Wochenende gibt es 3 Webinare zusammen mit dem VegMed-Konsortium, mit Walter Willett, mit Michael Greger und Marco Springmann. Also sehr hochkarätig besetzt, freuen wir uns sehr. Genau, das findet quasi stetig statt. Und vor allem mit dem Fokus der Webinare vor allem auf Medizinstudierende, aktuell noch. Und da haben sich zum Beispiel auch Hochschulgruppen gebildet. Also wir haben jetzt, glaube ich, in Deutschland 6 oder 7 Hochschulgruppen. Das heißt, an Uni-Standorten gibt es Gruppen von Studierenden, die das Ganze auch quasi weiterentwickeln oder vor Ort entwickeln mit Journal-Clubs, mit Koch-Events etc. etc. Genau, das ist so diese Weiterbildungsebene, würde ich sagen, oder Informationsebene. Die zweite Ebene ist ein deutlich dickeres Brett, nämlich die der praktischen Umsetzung. Da fangen wir jetzt an mit so Basisgrundlagen, also dass wir eine Broschüre haben für Patientinnen und Patienten, wie man sich eben gut vollwertig pflanzenbasiert ernähren kann. Die kann man auch auf der Website runterladen oder sich als Printversion schicken lassen. Und da arbeiten wir gerade, aber noch in den ersten Schritten, vor allem an digitalen Tools, um da eben Patienten in der Umsetzung zu unterstützen. Und wir arbeiten, und das ist ja wahrscheinlich der langsamste Prozess des Ganzen, natürlich an der Vernetzung mit anderen Gesellschaften in dem Bereich. Also jede Berufsgruppe da aus den Ernährungswissenschaften oder aus der Ernährungsmedizin hat ja ihren Verband, und da tauchen wir gerade ein, um zu gucken, okay, wie kann man das im aktuell bestehenden System so managen oder welche Möglichkeiten gibt es, um da Ernährung möglichst in die Praxis reinzuholen. Eine kleine Hilfestellung haben wir noch auf der Website, das ist eine Übersicht von Menschen in Gesundheitsberufen oder Praxen, die sich eben für diese Thematik interessieren und diese Thematik in ihrer Arbeit auch betonen, sodass sich eben Patienten auf unserer Seite zum Beispiel, die können zum Beispiel rausfinden, ob es jetzt einen Hausarzt in ihrer Nähe gibt zum Beispiel, der sich mit pflanzenbasierter Ernährung beschäftigt und da vielleicht Hilfestellung geben kann. Ja. Und dass sich diese Leute auch untereinander vernetzen können. Und die dritte Ebene, das ist die politische Ebene, das ist natürlich auch aktuell, also das gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren, ist natürlich erstmal noch sehr viel Vernetzungsarbeit. Wir arbeiten, uns gibt es ja auch international, also es gibt schon mehrere Pan-Büros oder andere, also das sind jeweils gemeinnützige Vereinigungen auch in den entsprechenden Ländern, zum Beispiel in den USA und in Israel und noch in ein paar anderen Ländern. Das heißt, da arbeiten wir in verschiedenen internationalen Netzwerken auch, um zu gucken, was kann man da politisch machen und aufgreifen. Das ist natürlich jetzt gerade Corona sehr, sehr spannendes Thema, um zu gucken, was kann man da machen, inwiefern tun sich da bestimmte Fenster auf. Aber auch das ist natürlich, genau, bei einer 2 Jahre alten Gesellschaft noch relativ früh. Für wen es ist, noch ganz kurz vielleicht, also man kann, unabhängig davon, dass man natürlich diese Angebote wahrnehmen kann, freuen wir uns natürlich total über Menschen, gerade aus dem Gesundheitswesen, die daran einfach teilhaben wollen. Also als Studierende, die Hochschulgruppen gründen, als Leute auf dieser Liste, als Leute im Gesundheitswesen, die für uns vielleicht auch Inhalte erstellen oder die einen Vortrag im Rahmen von PAN geben wollen. Also das ist vielleicht das, was wir zum Beispiel auch bieten können. Wir bieten einfach einen ganz guten Kanal mittlerweile. Also unsere letzten Webinare, die waren auf 500 Teilnehmer, Teilnehmerinnen beschränkt, und die waren jeweils innerhalb von 2 Tagen ausgebucht.
Wow.
Genau, was auch nochmal einfach für das große Interesse spricht. Ja, und cool. Genau, da gehen wir natürlich auch sehr gerne Kooperationen ein.
Ja. Cyrus, möchtest du noch was dazu sagen, bevor ich meine nächste Frage stelle? Oder?
Alles super. Ne? Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Ja.
Ja. Wenn ihr jetzt heute, Stand heute, was haben wir denn heute, den 28.04. oder so? Also ich finde, man vergisst irgendwie, welcher Tag ist und welches Datum, aber irgendwie April 2020, wenn wir jetzt mal 5 Jahre weiter gucken, was wäre euer Wunschtraumziel, wo Penn dann steht und was wir in der Gesellschaft zum Thema Ernährung verändert haben? Das ist eine kleine Frage.
Also ich fange vielleicht mal an, so auf was ich mir wünschen würde fürs Medizinstudium, ist, dass Ernährung einfach im Studium vorkommt. Also dass das irgendwie ins Curriculum gekommen ist, auf irgendeine Art und Weise. Niklas hat das ja vorhin schon mit den Hochschulgruppen angesprochen. Ja. Sowohl die Kölner als auch die Hamburger haben sich da echt hervorgetan mit ihren Vorlesungsreihen, in Köln sogar als Wahlpflichtfach. Das ist ein komisches Wort, aber man muss im Medizinstudium, gibt es irgendwie so Wahlpflichtfächer. Also man muss eins aussuchen, man darf aber auswählen.
Ja.
Und da ist eben jetzt auch Ernährung durch unsere Hochschulgruppe in Köln eins dieser Wahlpflichtfächer. Und da ist schon der erste, und wie gesagt, in Hamburg auch als Vorlesungsreihe. Und da ist schon der erste Fuß in der Tür, würde ich sagen, um Ernährung ins Curriculum zu bekommen. Also das würde mich wirklich sehr freuen. Bis jetzt geht es eigentlich nicht über die Biochemie hinaus. Also man lernt am Anfang was über Biochemie, und das ist auch sicherlich sehr wichtig. Es würde mich freuen, wenn im Medizinstudium in den nächsten 5 Jahren auch durch unsere Arbeit Ernährung als praktisches Fach wählbar ist. Eigentlich was zwischen meinen Anliegen auch mit den Seminaren bis jetzt ist, ist, dass jedem Medizinstudierenden, also alle Medizinstudierenden, das einmal gehört haben, was Ernährung kann. Unser erstes Seminar heißt The Power of Nutrition, und da erklären wir einfach, hey, guck mal, Ernährung ist der Hebel, um auf der Welt irgendwie was zu verändern, in ganz vielen verschiedenen gesundheitlichen Bereichen. Und diese Information sollte meiner Meinung nach jede Person haben, die später als Ärztin oder als Arzt tätig ist. Und das wäre super. Wenn das in 5 Jahren schon der Fall wäre, dann fände ich das hervorragend. Und natürlich wäre es noch schöner, wenn es sogar vielleicht noch mehrere unserer Seminare dann gibt. Es wird bis dahin sicherlich nicht nur, wir haben jetzt 2 Seminare, es wird dann sicherlich noch mehr geben. Und wenn möglicherweise 3 von diesen Seminaren irgendwie oder die Inhalte der Seminare an alle Medizinstudierenden herangetragen würden, das wäre wirklich hervorragend. Also das so vielleicht aus studentischer Sicht, was ich mir für die nächsten 5 Jahre vorstellen würde. Ja, genau. Vielleicht, Niklas, du kannst auch weitermachen, dir fällt bestimmt auch was ein.
Ich mache den ungeduldigeren Part.
Okay.
Genau. Also ich bin tatsächlich, Sirius hat es gerade gesagt, aus verschiedenen Gründen ist Ernährung ein zentraler Faktor auf verschiedensten gesundheitlichen Ebenen. Also wir haben ja genau über chronische Erkrankungen ein bisschen gesprochen. Dann ist da, wenn man über vollwertig pflanzenbasiertes Ernährungsmuster spricht, ist da natürlich die Klimakrise, die es zu bedenken gilt und die von der WHO auch als quasi größte Gesundheitsbedrohung der nächsten Jahre aufgeführt wird. Die chronischen Erkrankungen sind da übrigens auf Platz 2. Und dann haben wir noch eine Ebene, die davon berührt wird und die auch ganz aktuell ist, nämlich das ist die der zukünftigen Pandemien und antimikrobiellen Resistenzen, die eben auch mit einem hier insbesondere, also gerade dem pflanzenbasierten Teil quasi, die davon berührt wird, weil eben die antimikrobiellen Resistenzen oder Pandemien in der aktuellen Form der industriellen Tierhaltung deutlich leichter entstehen können. Also auf diesen Ebenen spielt das alles eine Rolle, und da ist ja durchaus Zeit ein großer Faktor. Und ich wünsche mir natürlich, meine Vision ist auch auf jeden Fall, dass da in den nächsten 5 Jahren, und das glaube ich ist auch tatsächlich realistisch, dass da im Medizinstudium und im Gesundheitswesen grundsätzlich, nicht nur durch uns, sondern auch durch diese ganze Lebensstilmedizinbewegung, dass da was passiert, dass es praktisch deutlich einfacher wird. Das heißt, wenn ich jetzt als Arzt in meiner Praxis bin, ich weiß, dieser Patientin würde eine Ernährungsumstellung gut tun, dass ich dann genau weiß, das sind meine 5 Werkzeuge und ich weiß, wie effektiv sind die und ich weiß, was passt jetzt hier gerade, und das ist sehr schnell umzusetzen. Aber letztlich ist, also meine Vision innerhalb in 5 Jahren wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, mit unseren Partnern quasi weltweit da wirklich für ein politisches Umdenken und gesellschaftliches Umdenken zu sorgen. Also dass man tatsächlich sagt, aus diesen mindestens 3 gigantischen Gesundheitsgründen.
Ja, absolut.
Gestalten wir eine Ernährungspolitik, eine Agrarpolitik so, dass das neue Normal vollwertig pflanzenbasiert ist.
Warum, und das interessiert mich, was ihr dazu sagt, warum ist Ernährung ein so sensibles Thema für den einzelnen Menschen? Und warum fühlen sich Menschen bei dem Thema Ernährung wahnsinnig schnell angegriffen?
Ich meine, Ernährung ist ja, das ist ja ein sehr interessanter Lebensstilfaktor. Wenn man jetzt so die, also Niklas hat das ja gerade gesagt, die Lebensstilmedizin, wenn man sich da, ein Faktor, der sehr besonders ist, in gibt ja Stressmanagement und aufhören mit dem Rauchen und sich mehr zu bewegen. Und ich glaube, noch ein, es sind, glaube ich, fünf Sachen, die da angesprochen werden. Und Ernährung ist insofern sehr besonders, weil er so verwoben ist mit so vielen anderen Ebenen des Lebens. Mhm. Also ich glaube, dass da die Psyche einfach eine riesengroße Rolle spielt, dass die Prägung eine riesengroße Rolle spielt. Dass, ich meine, man isst dreimal am Tag. Das ist schon mal so eine Sache, man macht es einfach öfter als vielleicht andere Sachen. Selbst wenn man mal laufen geht, macht man das vielleicht nur zweimal die Woche. Aber das ist vielleicht nicht mal so wichtig. Ich glaube eher, dass die sozialen Aspekte das Wichtigste sind. Ich glaube, dass man hat irgendwie an Weihnachten total besonderes Essen mit der Familie. Man freut sich immer aufs Essen. Ich meine, Essen ist auch, spielt das Belohnungssystem im Gehirn an. Das ist auch eine rein physische Ebene, die da angesprochen wird, durch viel Fett, durch viel Zucker und viel Salz. Wird man einfach belohnt. Das hat so einen kleinen drogenartigen Effekt. Also ich glaube, Ernährung ist einfach so multifaktoriell und viele Leute identifizieren sich sehr stark mit dem, was sie essen. Das kommt auch nochmal hinzu. Mhm. Also es ist irgendwie so, die Persönlichkeitsstruktur oder die Identität, die man für sich selber hat, hat irgendwie was mit dem Essen zu tun. Es ist sozial total verankert, es ist irgendwie physiologisch macht Essen total viel. Also es ist ein sehr, sehr komplexes System. Es ist wirklich nicht so, dass man jemandem sagen kann, Rauchen ist recht einfach. Man sagt jemandem, auch zu rauchen und es ist irgendwie klar, dass es ungesund ist. Natürlich, man raucht auch mal mit anderen Leuten zusammen, das ist auch so ein sozialer Aspekt, aber Ernährung ist einfach noch viel verwobener in jeden Bereich des Lebens. Ja. Ich glaube, das macht es so schwierig für die Leute und deswegen fühlen sie sich so schnell angegriffen. Ich glaube, das mit dem Angriffen, also ich versuche mir das jetzt gerade selber so ein bisschen herzuleiten, ne, wie ihr merkt, wie ich darüber spreche. Ich glaube, dass das wirklich dieser Identitätspunkt ganz krass ist, dass man sich mit dem identifiziert, was man isst. Also das ist jetzt vielleicht bei so Ernährungsweisen wie Veganismus und Vegetarismus aus ethischer Sicht vielleicht noch irgendwie mehr, aber auch in anderen Ernährungsweisen. Die Leute identifizieren sich stark mit dem, was sie essen und mit dem, was sie gerne essen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei einem Fußballverein, wenn man den Leuten sagt, dass das schlecht sei oder dass es vielleicht, man muss ja nicht mal so sagen, wenn man es selbst sehr vorsichtig macht, dann fühlen die Leute sich sehr schnell so, als wolle man ihnen was wegnehmen.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, also das ist total wichtig, das finde ich gut zu kommunizieren, dass es überhaupt nicht darum geht. Es geht überhaupt nicht darum, bei Ernährungsumstellungen jemandem was wegzunehmen. Es geht vielmehr darum, jemandem was zu geben. Es ist vielmehr ein Offering. Es ist so ein, okay, guck mal, was es hier gibt und nimm dir davon, was für dich passt. Und beim Thema Ernährung ist es eben so, dir kann es dann sehr viel besser gehen, wenn du diese Sachen nimmst. Und nicht nur dir, sondern wie Niklas das vorhin gesagt hat, eben auch der ganzen Welt.
Ja.
Also wenn man sich eben die fünf oder die zehn größten Global Health Threats anguckt von der WHO, wir können mit Ernährung in all diesen Bereichen oder zumindest in den fünf größten was machen.
Ja.
Aber ja, Leute fühlen sich schnell angegriffen, ich glaube, wegen dieser Identifikation.
Ja. Ist das auch deine Erfahrung, Niklas?
Finde ich, extrem viele Ebenen. Ne? Ich würde aber vielleicht noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Also das ist ja klar, dass das so sehr mit der Identität verbunden ist, aus Ernährung in der Kindheit, wie man es gelernt hat. Dann ist ja jetzt Ernährung auch nicht, genau, Rauchen. Ich kann entweder rauchen oder nicht rauchen. Wenn ich meine Ernährung umstelle, muss ich ja sehr viel mehr umstellen. Dann muss ich mich ja nochmal ganz anders informieren, muss vielleicht Dinge lernen, die ich bisher nicht gelernt habe und so weiter. Von daher ist das deutlich umfassender. Und da ist vielleicht auch einfach ist das so ein bisschen Spiegelbild der bisherigen Kommunikation, glaube ich, auch aus dem Gesundheitswesen raus. Dass das ein relativ schneller Anspruch ist, die Ernährung doch bitte zu ändern. Und das ist aber, und das sieht man auch an der Effektivität von den aktuellen, ich sage jetzt mal, Interventionen, also von so einer klassischen Ernährungsberatung, 5 Einzeltermine, da ist die Effektivität nämlich relativ gering, außer der Patient oder die Patientin sind durch ihre Erkrankung so stark beeindruckt und beeinflusst, dass sie einen ganz großen Wunsch haben, was zu ändern. Genau, ist sehr gering, weil das einfach zu kurz greift, weil das so tiefgreifend ist, diese Änderung, die da passieren muss, dass man das viel behutsamer und langfristiger und wohlwollender begleiten muss. Und eben, genau, ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, Cyrus, eben eher durch das Aufzeigen von Möglichkeiten als durch diesen Verzicht oder die Pflicht, irgendwelche Dinge auf jeden Fall essen zu müssen oder sowas. Mhm. Da findet aber, finde ich, auch gerade ein sehr großer Wandel statt. Ne? Also gerade wissenschaftlich sieht man ja gerade, dass, also wird ja ganz viel in dem Bereich Nudging unternommen. Also wie kann ich die Leute quasi unterbewusst so ein bisschen dazu bringen, sich zum Beispiel gesünder zu ernähren, indem sie aber vielleicht auch erstmal vorher bewusst ihr Lebensumfeld eben geändert haben, um sich da selbst so ein bisschen da zu nudgen und eben von diesem reinen auf Information und der Ratio beruhenden Stil wegzukommen.
Mhm. Ich meine, im Endeffekt ist ja Ernährungsumstellung eine Verhaltensänderung. Ne? Und ja. Dass dieses Nudging oder Leute eben Leute nicht über den Weg dahin zu kriegen, tu das nicht. Also wenn Leuten sagt, tu das nicht, dann wird das zu Renitenz führen.
Ja.
Renitenz ist so ein ganz tief verankertes System in uns, was wir als Kinder einfach haben, um uns von unseren Eltern abzugrenzen. Das findet in der Pubertät statt, ne? Wenn wir irgendwie, oder es findet auch schon früher statt, aber die ganz klar irgendwie so Abgrenzung als ich das Individuum, mache bestimmte Dinge und lasse mir da auch nicht reinreden. Und wenn man das dann tut, dann kommt das zu Renitenz. Und ich meine, das kommt bei sehr reflektierten erwachsenen Menschen immer noch zu Renitenz. Deswegen ist es, glaube ich, gesamtgesellschaftlich gesehen, ist dieses Renitenz-Ding was man unbedingt umgehen sollte.
Ja.
Und man merkt eben aus der neueren Forschung zu Verhaltensänderungen, dass es eben nicht funktioniert, wenn man den Leuten sagt, mach das nicht. Also es funktioniert irgendwie schon, weil die Leute sich vielleicht beeinflussen lassen und auch schlecht fühlen und sich schämen vielleicht sogar für das, was sie machen. Aber Scham und Schande hat noch nie dazu geführt, dass jemand langfristig mit viel Wohlbefinden Verhaltensänderungen durchführt. Ja. Und es gibt eher Hinweise darauf, dass achtsamkeitsbasierte Verhaltensänderungen sehr viel besser funktionieren, als den Leuten einfach so klassisch zu sagen, mach das nicht, sondern eher zu gucken, achte mal darauf, was das mit dir tut. Mhm. Und hier hast du ein paar Tipps, geben wir dir Tipps an die Hand, wie du es anders machen kannst. Ich glaube, die Leute haben einfach schon über die letzten Jahrzehnte zu viele negative Erfahrungen gemacht mit Ernährungsumstellung, also mit dieser Verhaltensänderung Ernährungsumstellung, dass sie da so ein bisschen vielleicht ein Bild haben, das ihnen nicht gefällt. Und ich glaube, das gilt es auch zu ändern. Mhm. Also den Leuten, wie gesagt, die Möglichkeiten aufzuzeigen und ganz klar zu machen, es geht nicht darum, dich zu ändern, dir was wegzunehmen und an dir rumzuschrauben, sondern einfach echt gute Gründe, das mal auszuprobieren, zu gucken, und es wird dir sehr wahrscheinlich besser gehen.
Ja. Genau, da würde ich gerne nochmal ansetzen. So, wir können ja jetzt mal anfangen, in diesem Podcast ein positives Bild zu zeichnen. Mich würde interessieren, was für einen Unterschied die pflanzenbasierte Ernährung für euch beide als Einzelmensch gemacht hat.
Also bei mir war es total klassisch, als ich mich umgestellt habe. Das war tatsächlich damals nach der WetSchMet 2016. Also ich glaube, ich habe mich jetzt noch nie wirklich katastrophal ernährt. Ich bin in einem dankenswerterweise in so einem Müsli-Haushalt groß geworden. Genau, von daher habe ich zumindest Teile davon auch in die Studienzeit gerettet. Aber es hat die Qualität hat definitiv abgenommen. Und dann habe ich nach der, ja, ich glaube im Nachgang zu WetSchMet 2016 wirklich mal eine Zeit lang sehr konsequent, sehr vollwertig, komplett pflanzlich gelebt und die entsprechenden genauen Lebensmittelgruppen in diesem Bereich eben auch bestmöglich irgendwie integriert. Und ich habe das total an meiner sportlichen Leistungsfähigkeit gemerkt. Also ich weiß auch, dass wir damals während dieser Phase mit Freunden im Urlaub waren, mit denen ich regelmäßig Sport gemacht habe, wo man die gegenseitige Leistung kennt und so weiter und so weiter. Und wir waren jeden Tag in den Bergen Radfahren und lange wandern und so weiter. Und und alle haben am nächsten Tag gestöhnt und bei mir war es irgendwie total entspannt. Also das hat mich, das hört man häufig, aber das, von daher ist das auch so ein bisschen ein Klischee, aber das war tatsächlich sehr umwerfend. Und jetzt ist es seitdem so, dass sich das natürlich irgendwie konstant hält und dass es natürlich auch so Phasen gibt, wo man sich, wo ich mich irgendwie abwechslungsreicher ernähre und Phasen, wo das vielleicht ein bisschen nicht ganz optimal ist, und das spürt man auch. Aber jetzt ist, finde ich, in dieser konstanten Phase ist es für mich jetzt zumindest so, dass ich deutlich vermehrt den Einfluss von einzelnen Lebensmitteln auch nochmal merke oder Lebensmittelkombinationen. Aber das hat auf jeden Fall für mich zumindest gedauert, so dass ich das jetzt wirklich, ja, wie Sie es gerade sagt, dass ich das so ein bisschen ausprobiere oder auch das spüre, nicht nur welches Ernährungsmuster, sondern welche einzelnen Ernährungsmittel funktionieren bei mir irgendwie gut und auch zu welchen Zeitpunkten und so weiter. Das ist ja sehr spannend, da kann man sich ja, genau, wenn man so einen gewissen Hang zu hat, auch sehr rein nörden.
Ja.
Ja, also das war für mich aber sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, von dieser Energie profitiere ich natürlich nach wie vor, aber ich spüre jetzt nicht mehr diesen sehr krassen Unterschied natürlich.
Ja. Wie war das bei dir oder ist es bei dir, Cyrus?
Also mit der körperlichen Leistungsfähigkeit auf jeden Fall ganz ähnlich. Ich hatte das ja eingangs gesagt, das war ja ursprünglich mal so mit 15 oder so mein Gateway zum Thema Ernährung. Also dass ich gelesen habe, dass man sich eben in der körperlichen Leistungsfähigkeit steigern kann. Und das ist mit einer vollwertig pflanzenbasierten Ernährung einfach mit Abstand der Effekt, der mir am Anfang am meisten aufgefallen ist. Also ich habe das auch... Und interessant ist es ja so retrospektiv, dass ich so viele verschiedene Ernährungsweisen ausprobiert habe. Mhm. Ich habe probiert, überhaupt keine Kohlenhydrate zu essen. Ich habe probiert, ganz viele Kohlenhydrate. Also ich habe diese ganzen Ernährungsweisen, über die man so liest, die es irgendwie gibt, die habe ich alle ausprobiert. Und es hat mir irgendwie einfach nichts getaugt. Es hat nie langfristig funktioniert, dass ich mich gut gefühlt habe. Vielleicht mal eine Woche oder sowas, aber nie, dass ich mit zufrieden war. Und der Umstieg, wirklich vollwertig pflanzlich zu essen, also nicht nur einfach nur Pflanzen zu essen, sondern eben wirklich eine vollwertige Ernährung, hat auch dazu geführt, dass ich körperlich sehr, sehr viel leistungsfähiger geworden bin. Ich glaube, also die körperliche Leistungsfähigkeit an sich ist die eine Sache, einfach während man Sport macht. Die andere Sache, ich weiß, das hören auch Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehr oft, aber es ist wirklich Regenerationsfähigkeit. Mhm. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel Ausdauersport gemacht und meine Regenerationsfähigkeit ist extrem gut gewesen. Und auch im Vergleich zu anderen Leuten, ich konnte mein Trainingspensum wirklich sehr, sehr viel schneller steigern. Mhm. Ich habe das irgendwann auch so ein bisschen versucht, auf die Spitze zu treiben und so einen Ironman-Triathlon gemacht. Und auch das hat völlig problemlos funktioniert. Ich hab nur 4 Monate trainiert, was eigentlich viel zu kurz ist für sowas. Ja. Aber die Regenerationsfähigkeit ist einfach so gut gewesen. Also ich war ehrlich gesagt selber ziemlich erstaunt darüber, dass es funktioniert hat. Und eine andere Sache, die ich vielleicht noch zusätzlich gemerkt habe, vor allen Dingen, das habe ich erst danach gemerkt, in den letzten Monaten oder letzten Jahren vielleicht, ist geistige Leistungsfähigkeit. Also da ist es so, da spielen die Aspekte, die Niklas gerade genannt hat, auf jeden Fall auch noch eine Rolle, wann ich esse, wie viel ich dann esse. Auch so ein bisschen, obwohl es, also dazu muss man erstmal sagen, es gibt keine wissenschaftlichen Daten zu Lebensmittelkombinationen, aber ich glaube, da kann jeder mit bei sich selber so ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, es gibt so eine Blaupause und die heißt erstmal vollwertig pflanzenbasierte Ernährung, und dann kann man darin so ein bisschen rumprobieren und gucken, was sich für einen selber am besten anfühlt. Und da habe ich wirklich gemerkt, gerade in Lernphasen, in denen ich dann eher dazu tendiere, wenig zu schlafen, also wenn ich dann versuche, mich sozusagen so zu optimieren, dass ich lernen kann für Klausuren, dann merke ich, dass ich tatsächlich extrem leistungsfähig bin, was meine kognitiven Leistungsfähigkeiten angeht. Also, und das war früher auch nie so. Ich bin früher ganz oft müde geworden, und wenn ich dann angefangen habe zu lernen, bin ich müde geworden. Oder ich bin einfach generell, ich werde auch einfach nicht mehr mitten am Tag müde. Und das ist auch erst so, seitdem ich mich vollwertig pflanzenbasiert ernähre. Also früher war das ganz oft so, dass ich irgendwas gegessen habe und dann einfach total müde war. Das war vielleicht interessant, ein großer Unterschied. Ich habe ein Jahr lang mich vegetarisch ernährt. Das war aus so einer Laune heraus. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht, warum. aber der Unterschied zwischen vollwertig pflanzenbasierte Ernährung und diese aus einer Laune heraus einfach mal vegetarisch zu essen, war riesig. Mhm. So gerade was dieses Müde-Sein angeht. Ja. Genau, das sind ja nur die persönlichen... Also,
ja, genau, darum ging es mir ja einfach.
Die sind auf jeden Fall eklatant. Ja. alleine deswegen kann ich das jedem empfehlen. Ja. Ich wollte es auch nur mal probieren, irgendwie eine Woche. Und nach einer Woche ging es mir einfach schon so viel besser. Ja. Deswegen kann ich das wirklich allen Leuten nur empfehlen, zumindest mal auszuprobieren. Wie lange auch immer. Es gibt ja diese 21-Tage-Challenges, wenn das für jemanden was ist, welcher Zugang da auch immer am besten für die Person ist. Give it a try, also echt, echt einfach ausprobieren und gucken, wie der Körper darauf reagiert.
Ja.
Und der Geist und die Psyche und was weiß ich, also ja.
Jetzt ist es ja so, das haben wir ja schon gehört, ihr macht ja mit Penn super viele Angebote, die echt mega spannend sind und wichtig, wie ich finde. Und ich möchte jedem, der dieses Interview hört, ans Herz legen, sich die Seite mal anzugucken und sich da wirklich inspirieren zu lassen. Ich würde aber gerne zum Ende des Interviews auch noch fragen, was können denn die Menschen, die jetzt dieses Interview hören oder jemand anders davon erzählen und sich angesprochen fühlen, was können die für Penn tun?
Was können die für Pan tun? Die können natürlich sich einfach mit vollwertig pflanzenbasierter Ernährung auseinandersetzen auf unserer Seite. Wir haben tatsächlich auch mit einem externen Partner zusammen einen Online-Kochkurs für komplett vollwertig pflanzliche Ernährung. Das finde ich auch empfehlenswert, weil ich finde, das ist tatsächlich, also das ist was, was man halt das natürlich auf sehr, sehr individueller Ebene, das, was Iris gerade gesagt hat, das auszuprobieren. Das finde ich ist was. Und ansonsten sind wir natürlich als klassischer Verein oder auf Neudeutsch Non-Profit-Startup für jegliche Unterstützung. Also wir freuen uns natürlich über neue Mitglieder im Verein. Wir freuen uns sehr über natürlich aktive Mitglieder, also im Sinne von Hochschulgruppen oder eben auch Leuten im Gesundheitswesen, die, wie gesagt, zum Beispiel für uns oder im Rahmen unseres Kanals Webinare geben oder Seminare geben, die uns bei ihren Konferenzen oder Veranstaltungen im Thema Gesundheit berücksichtigen. Also wenn man auf unsere Seite geht, dann gibt es da auch einen ich weiß gar nicht genau, wie der Button heißt, ein Mitmach-Button, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, wir leben tatsächlich auch sehr, sehr viel von ehrenamtlichen Leuten, die da auf verschiedenen Ebenen eingebunden werden. Also das hat natürlich inhaltliche Natur, aber auch ganz typisch Organisations, also klassische Felder in so einer Non-Profit-Organisation wie Fundraising oder Webdesign oder Marketing oder Social Media oder sowas. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Bereiche, bei denen man sich einbringen kann.
Ja. Also ich werde natürlich in den Shownotes alles, was man über euch finden kann, im Internet verlinken, dass man schnell dahin kommen kann und sich informieren kann. Cyrus, wenn du da jetzt gerade nichts dazufügen möchtest, sonst würde ich dich nochmal eben fragen, was kann man aus deiner Sicht für Penn noch tun?
Also ich finde ja, dass also genau, außer der ganzen Sachen, die Niklas gerade schon gesagt hat, also aktiv bei uns mitzumachen, ich finde einfach tatsächlich diese vollwertig pflanzenbasierte Ernährung nicht nur auszuprobieren, sondern bestenfalls langfristig durchzuziehen. Denn man muss einfach wissen, ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, aber das fällt mir gerade ein, wir können einfach, der Hauptkiller, ich meine aktuell der Hauptkiller in den USA ist, glaube ich, tatsächlich bald Corona, zumindest auf Woche gerechnet, weil einfach so viele Leute pro Woche sterben. Aber insgesamt ist der Hauptkiller unserer Gesellschaft sind kardiovaskuläre Erkrankungen, vor allen Dingen KHK, eine koronare Herzkrankheit. Und wir wissen aus Daten von Ornish und Assisten, dass man koronare Herzkrankheit rückgängig machen kann, mit vollwertig pflanzenbasierter Ernährung. Wir können Diabetes präventiv behandeln. Leute müssen nicht unbedingt Typ 2 Diabetes kriegen, zumindest viele von den Leuten, die nachher einen bekommen. Andere Erkrankungen ebenso. Wir können Rheumatoid Arthritis positiv beeinflussen. Also diese ganzen medizinischen Sachen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die Inhalt unserer Materialien sind. Ich finde einfach, dass kann man uns irgendwie, das ist für uns gut, aber das ist für alle gut, sich einfach auf diese Art und Weise zu ernähren, damit das Gesundheitssystem entlastet wird, damit es allen Leuten gut geht, damit wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen möglichst lange, möglichst gesund sind und möglichst viel ihr Potenzial ausschöpfen können. Darum geht es im Endeffekt. Es geht ja darum, dass wir irgendwie glücklich sind. Und ich glaube, eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung kann bei vielen Leuten dazu beitragen, nicht krank zu werden oder Krankheiten rückgängig zu machen. Und dadurch sind wir einfach glücklichere Menschen. Und ich glaube, das kann man insgesamt tun und das ist dann so ein kleiner Teil ist dafür auch für Pan, aber das ist mir nämlich gerade eingefallen, einfach das ist wirklich ein unfassbar, auf Englisch ist man so schön powerful tool, also so ein mächtiges Werkzeug im Leben ist tatsächlich die Ernährung und wenn es uns allen besser geht und wir alle glücklicher sind, haben wir, glaube ich, auch eine sehr viel glücklichere Gesellschaft und sehr viel freundlicheren Umgang miteinander. Und Ernährung ist da ein Baustein, mit dem wir arbeiten können.
Und deshalb finde ich es eben auch so toll, also ihr habt das vorhin angesprochen, zum Beispiel diese Sache mit den Gesundheitsdienstleistern oder den Ärzten, die sich bei euch listen lassen können. Das finde ich ist zum Beispiel ein super wertvolles Tool, weil ich glaube, oder ich wäre jedenfalls so als User auch, wenn ich wüsste, ich kann auf so eine Liste zugreifen und da finde ich dann Ärzte und Gesundheitsdienstleister, von denen ich weiß, die beschäftigen sich damit, dann ist es ja für mich viel leichter, auch einen Zugang dazu zu finden, weil so weiß ich ja nicht, wenn ich zu jemandem hingehe, beschäftigt sich der damit, ist Ernährung für den ein Thema oder nicht. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein super wertvolles Tool, was ihr ja bietet, denn es gibt ja durchaus Menschen, die offen sind für das Thema, aber die auch Hilfe brauchen. Die jemanden an der Seite brauchen, der ihnen da hilft. Ganz einfach, ne?
Absolut. Und das ist ja und das ja quasi in ganz vielen gesundheitlichen Situationen. Ne? Also bei uns sind jetzt, es gibt glaube ich auch Hebammen zum Beispiel, die bei uns gelistet sind. Mhm. Also jetzt auch Menschen, die jetzt auch, wie wir Ärzte eigentlich auch, in ihrer eigentlichen Ausbildung gar nicht so viel zur Ernährung lernen, aber die das definitiv für sich als ein wichtiges Merkmal gefunden haben und auch wenn die selbst nicht zwingend eine Beratung zum Beispiel machen können, bestenfalls vor Ort eben auch vernetzt sind und dass sie ihren Patientinnen oder Klienten nahelegen können und sie da unterstützen können auf dem Weg.
Ja, das finde ich also, das ist mir nur so sehr auch für unsere Hörerinnen im Gedächtnis geblieben, weil ich einfach denke, dieser Podcast ist ja auch, soll sich ja auch daran interessieren oder daran orientieren, sozusagen sehr konkrete Hilfsangebote zu geben, dass jemand hinterher sagen kann, Mensch, das hat mich irgendwie angesprochen, da möchte ich nochmal ein bisschen mehr zu wissen. Und ich finde, das ist zum Beispiel für alle Menschen, die sich für pflanzenbasierte Ernährung interessieren, ist es zum Beispiel ein sehr, sehr wertvolles Tool. Eins von vielen dann halt, ne? Genau, ja. Ich würde jetzt halt gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich öfter mal stelle. Und ihr guckt mal, was bei euch da kommt. Und zwar, welche Frage habe ich vergessen, die total wichtig ist?
Gute Frage.
Also inklusive Antwort dann bitte.
Also ich habe mein großes Anliegen sind immer diese WHO Global Health Threats und diese Verknüpfung. Darüber haben wir schon gesprochen. Und also auch einfach über diese individuelle Schiene. vielleicht ist eine Frage, die vielleicht noch zu diesem Aspekt gehört, zu der Ernährungsumstellung oder zu diesem, warum das ein heikles Thema ist. Ist sicher auch dieser Anspruch, das irgendwie möglichst schnell und umfassend hinzukriegen. Mhm. Also wie schnell soll man das machen oder wie schnell muss man das machen? Und da ist, finde ich, auch, glaube ich, für viele Leute einfach so eine entlastende Antwort, dass es da auch keine Regel gibt, sondern dass das jeder für sich sehen muss und dass es total schön ist, wenn man, glaube ich zumindest, wenn man zum Beispiel so eine 21-Tage-Challenge oder zum Beispiel diesen Kochkurs oder sowas versucht, weil man dann natürlich im Zweifel der Unterschied stärker spürbar ist zum Vorher und weil einen das natürlich weiter motivieren kann, aber dass das natürlich überhaupt nicht heißt, dass man irgendwie, wenn man ein oder zwei, also genau, wenn das nicht funktioniert und man nach 3 Tagen vollkommen durchdreht und irgendwas anderes braucht, dass das genau vollkommen in Ordnung ist und dass man dann guckt, ob man an Tag 5, wie man an Tag 5 wieder loslegen will.
Ja.
Also mir fällt ehrlich gesagt keine Frage ein, die du vergessen hast. Es gibt nur ein Thema, was ich finde, was im Zusammenhang mit Ernährung einfach viel zu selten besprochen wird. Niklas hat das vorhin kurz angesprochen, sind eben diese Antibiotikaresistenzen. Mhm. Also das ist ein Club. Also viele Leute können immer sagen, okay, klimatische Veränderungen, da haben viele Leute schon mal was gehört, irgendwie viele Treibhausgase werden durch die Tierhaltung ausgestoßen, es gibt dazu viele wissenschaftliche Publikationen. Aber eben auch, ich würde jetzt auch auf diese WHO-Dinger kommen und vor allen Dingen immer auf die Antibiotikaresistenzen, weil das so selten angesprochen wird, so oft insgesamt vergessen wird in den Diskurs, dass wir einfach mit der Tierhaltung wirklich massiv dazu beitragen, dass es zu Antibiotikaresistenzen kommt. Wir wissen einfach, aktuelle Publikationen zeigen das, Es gibt resistente pathogene Keime, also krankheitserregende Keime aus der Tierhaltung, und die spielen quantitativ die größte Rolle. Mhm. Wie die qualitativ die größte Rolle spielen, ist ein bisschen wissenschaftlich umstritten, aber quantitativ sind die mit Abstand die meisten resistenten Pathogene, die wir haben. Und wir haben einfach der Siegeszug der modernen Medizin ist einfach der Antibiotika. Wir haben wirklich mit den Antibiotika die moderne Medizin auf einen neuen Weg gebracht. Oder Alexander Fleming hat das vielmehr irgendwie damals gemacht und das wurde weiterentwickelt. Und das steht jetzt echt in der Schwebe. Also ich merke das auch, habe das im Studium einfach ganz oft gemerkt. Wir hatten, einer unserer Professoren meinte, dass Malaria bald möglicherweise in unseren Breitengraden vorkommen könnte. Weil man das irgendwie sieht, dass das immer mehr zu uns zieht. Und die Frage ist so, ja, okay, wie können wir verschiedene Infektionskrankheiten, wenn sie denn zu uns kommen, auch durch klimatische Veränderung, wie können wir die denn noch behandeln? Und so, bis jetzt können wir die adäquat behandeln, aber es fangen langsam die ersten Fälle auch in Krankenhäusern an. Mhm. Auch in Mannheim waren solche Fälle, die nicht mehr adäquat behandelt werden können. Und das ist, finde ich, was im Gesamtzusammenhang von Ernährung noch mehr in den Fokus rücken müsste, dass wir uns wirklich gerade den Boden unter den Füßen wegziehen, was Medizin angeht, also was moderne medizinische Behandlung angeht. Wir können mit Ernährung adäquat und sehr, sehr effizient chronische Erkrankungen behandeln und präventiv behandeln, aber diese Antibiotikaresistenzen, das sollten wir wirklich nicht aus den Augen lassen und nicht vergessen. Mhm. Also insofern keine Frage, die du vergessen hast, sondern finde ich generell ein Thema, das einfach noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt mal auch mal völlig abgesehen von der Corona-Pandemie. Ja. Und tatsächlich Antibiotikaresistenz als eigenes Thema ist hochspannend und es gibt viele Daten dazu. Also wir stochern dann nicht im Dunkeln, wir wissen eigentlich, worum es geht.
Okay. Wenn du da irgendwas hast, von dem du denkst, das ist für die Allgemeinheit von Interesse, gerne einen Link schicken, dann kann der mit in die Shownotes. Das gilt generell, also wenn jetzt von eurer Seite irgendwas da ist, wo ihr sagt, irgendein Link, irgendeine Studie, irgendein Text, irgendein Buch, völlig egal, von denen ihr denkt, das ist für alle, die das Interview gehört haben, wichtig oder könnte von Relevanz sein, gerne an mich schicken, dann kommt es unten noch in die Shownotes mit rein.
Ja, ich schick den Link zu einer Studie, die da relevant ist, die einen guten Überblick gibt.
Sehr gut, vielen, vielen Dank. Dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen des Interviews. Wie konnte das passieren so schnell? Genau. Cyrus, Niklas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja sicherlich auch viel zu tun gerade, von daher bedanke ich mich umso mehr. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema, also für mich persönlich sowieso. Ich bin mir sicher, für unsere Hörer und Hörerinnen auch, weil wir sprechen ja in dem Podcast viel auch über pflanzenbasierte Ernährung. Das hat es jetzt nochmal sehr wertvoll ergänzt und deshalb möchte ich von Herzen Danke sagen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Dir ganz herzlichen Dank zurück. Es war schön und cool, dass ihr diesen Podcast macht und dass viele Leute über so wichtige Sachen was hören. Wunderbar, ja.
Danke und vielleicht bis zum zweiten Mal irgendwann. Es gibt ja noch mehr Themen, über die man sprechen kann, ne?
Na klar.
Genau. Vielen Dank.
Danke.
Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-2-go.de.